Podcast, das Spezial.
Es ist Dienstag, der 9. Juni 2026. Das ist das Datum der Aufnahme einer neuen Spezialepisode unseres Podcasts. Ich heiße Tobias Weckenbrock, freue mich total, dass ihr wieder dabei seid bei, ich weiß gar nicht, Episode 233 müssten wir inzwischen sein. Und dafür habe ich wieder einen Gast bei mir im Studio und darüber freue ich mich sehr, denn dieser Gast oder diese Gästin besser gesagt ist erwachsen aus einer vorigen Episode unseres Podcasts, insofern, als dass sie dazu Stellung bezogen hat und ich sie daraufhin einladen wollte. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Herzlich willkommen an Yvonne Bien.
Ja, vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen, Yvonne. Du bist Ikanerin. Vielleicht sagst du einmal ein bisschen was zu deiner Person. Wie alt bist du und mit welchem Background?
Gerne. Also ich bin 47 Jahre alt. Ich wohne seit fast 2,5 Jahren in Ikan im Bärenbruchviertel. Ich bin Anfang der 2000er nach Dortmund gezogen, bin gebürtige Niederrheinerin und wir haben halt ja ein Haus gesucht und sind dann halt im Bärenbruch gelandet.
Darüber wollen wir nachher auch sprechen, aber wir wollen erstmal zum Kern unseres Themas kommen, denn du hast dich gemeldet auf eine Ausstrahlung unserer Episode mit Uta Fendt, die ist Castrop-Rauxlerin, auch ich glaube aus Dorf Rauxel, wenn ich mich recht entsinne, ist eingestiegen politisch bei den Grünen zuletzt, ist jetzt im Stadtrat, aber ihr Talking Point oder ihr Thema war die Berufstätigkeit von Frauen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie hat einen Hintergrund, kommt aus der DDR im Prinzip noch und hat auch so die ostdeutsche Agenda, die ostdeutsche Lebensweise quasi gehabt. Als sie Kinder hatte, ist also sehr schnell nach der Geburt ihrer Kinder wieder arbeiten gegangen und hat gesagt, letztlich, wenn man Karriere machen möchte, alle, die das nicht tun, die erst noch Elternzeit machen, sich irgendwie als Hauptaufgabe dann um ihre Kinder kümmern, die seien gefühlt, ich will überspitzen ein bisschen, selbst schuld. So zumindest, Yvonne, hast du, glaube ich, das wahrgenommen in dem Gespräch und hast dich dann bei uns gemeldet.
Ja, mir hat halt die kritische Einordnung ein bisschen gefehlt, genau.
Also eine Adressierung an den Autor, an den Host und Moderator, also an mich. Ich finde das sehr ehrlich und offen. Und ich habe dich daraufhin eingeladen und gesagt, okay, hilf mir auf die Sprünge, lege doch mal deine Position zu diesem Thema dar. Und du bist dieser Einladung gefolgt. Also was ist denn deine Position zu dem Thema?
Also ich empfinde es nicht als sehr einfach in der jetzigen Gesellschaft, als Frau sofort wieder arbeiten zu gehen. Auch nicht Vollzeit arbeiten zu gehen. Da gibt es eine Menge Hürden und ich sehe das halt kritisch, weil das damals in der DDR halt ein ganz anderer Hintergrund war, warum Frauen auch Vollzeit arbeiten mussten oder wollten oder das einfach
sollten vielleicht.
Ja, sollten. Und man sollte es kritisch sehen, dass diese Frauen halt zwar dann Vollzeit gearbeitet haben, aber ja trotzdem in den meisten Beziehungen immer noch nicht gleichberechtigt waren. Also der Haushalt, die Care-Arbeit, die hing ja dann trotzdem noch an den Frauen obendrauf. Also, und das Problem haben wir ja jetzt immer noch. Also die Frauen, die Vollzeit arbeiten, leisten immer noch mehr Care-Arbeit als die Männer, die dann Vollzeit arbeiten.
Wie, vielleicht können wir einmal bei euch in die Familie einen kleinen Blick reinwerfen, nicht zu intim vielleicht, aber vielleicht kannst du einmal sagen, weiß nicht, wie alt sind deine Kinder und wie hast du das gehandhabt?
Mein Sohn ist 6 Jahre alt und ich bin wieder arbeiten gegangen, als er 8 Monate war. Da bin ich ein paar Monate auf 15 Stunden und sobald er ein Jahr war, bin ich wieder auf Vollzeit gegangen, genau.
Wie hast du das dann mit der Care-Arbeit für deinen Sohn geregelt?
Ja, da bin ich jetzt aber in der privilegierten Situation. Ich bin in der IT. Ich konnte 100% im Homeoffice arbeiten die meiste Zeit. Wir hatten auch Glück, wir hatten sofort einen Betreuungsplatz, was natürlich auch der Sache geschuldet ist, dass U3 Betreuungsplätze öfter zur Verfügung stehen als Ü3.
Das heißt, er ist zur Kita oder zu einer Tagesmutter oder
was? Ja, genau, Kita, ja.
Und wie war die Zeit? Also hast du das vermisst, dich einfach irgendwie voll um deinen Sohn dann kümmern zu können? Oder war das für dich total wichtig, schnell wieder reinzukommen, um auch dran zu bleiben?
Also ich mag es zu arbeiten, ich gehe gerne arbeiten und arbeiten ist auch ein Teil von mir. Und diesen Teil habe ich ja dann auch einige Zeit ja sozusagen auf Eis gelegt. Also ich mag beides, Mutter sein und arbeiten.
Und das ging dann auch parallel durch die Gunst deines Jobs. War denn dein Sohn dann quasi direkt 40 Stunden betreut in der Kita oder wie lief das ab?
Ja, wir haben uns das auch in der Partnerschaft ein bisschen aufgeteilt. Also wir hatten zwar den 45-Stunden-Platz, aber das nicht unbedingt, nicht komplett ausgenutzt. Also wir haben nicht die 45 Stunden genutzt. Aber ja, das ist ja das Problem dieses Prinzips. Also wenn man morgens um 7 Uhr bringt, dann ja, muss man ja nicht bis 16:30 das Kind da lassen. Also ja, wir haben uns das aufgeteilt und ja, wie gesagt, in der IT war das für mich möglich.
Jetzt hat Uta Fendt mir damals ja berichtet, dass sie dann auch manchmal von den anderen Frauen angeguckt wurde wie die Rabenmutter, die ihr Kind von 7 bis 16:30 abgibt und sich nicht drum kümmert, in Anführungsstrichen. War das auch deine Wahrnehmung oder hat sich das, weil wir sprachen ja dann darüber und das hätte sich auch gewandelt, weil die Betreuungsquoten ja insgesamt sehr zunehmen und auch so eine Art, ich sag mal, Betreuungsplatzgarantie ja gesetzlich verankert ist und das jetzt auch für die OGS noch kommt und so, also in der Grundschule. Wurdest du auch wie eine Außerirdische betrachtet oder? Ja?
Ja, also das aus mehreren Perspektiven. Erstmal bin ich sehr spät Mutter geworden, was mich ja schon anders hat dastehen lassen. Und ich glaube, ich war als bei der Eingewöhnung auch mit die einzige Mutter bei der Eingewöhnung, die Vollzeit gearbeitet hat. Und auch jetzt in meinem Bekanntenkreis gibt es wenige Frauen, die Vollzeit arbeiten.
Wie ist das denn für dein Kind? Also du kannst jetzt natürlich noch nicht letztgültig sagen, ob das alles gut war und ob das richtig war.
Nein, das
aber,
muss er entscheiden.
Genau, und das zeigt sich vielleicht auch dann erst über das ganze Leben hinweg, vielleicht die frühkindliche Prägung. Aber ist er gerne denn hingegangen, auch in den ersten Monaten und Jahren? Oder war die Abnabelung schwerer als bei vielleicht manchen Kindern, die das erst mit 2 oder 3 erleben?
Also wir haben natürlich nach dem Berliner Modell eingewöhnt, also ganz langsam, ganz nach Rhythmus des Kindes.
So, genau, zur Erläuterung, Berliner Modell bedeutet, man hat sich, glaube ich, 3 oder 4 Wochen oder so nimmt man sich, glaube ich, mindestens Zeit und mindestens sogar. Und in der ersten Woche ist eigentlich man noch vielleicht eine Stunde da und mit im Raum. In der zweiten Woche geht man dann schon mal raus, sitzt aber gefühlt auf dem Flur. Das heißt, wenn dann die Erzieherin merkt, der Junge muss zu Mama, dann geht das auch. Und dann dieser Abnabelungsprozess geschieht sukzessive, Schritt für Schritt und ist dann erst nach ein paar Wochen abgeschlossen, so wie es fürs Kind und die Mutter dann auch gut ist. Manchmal haben ja auch die Eltern das größere Problem bei der Abnabelung als ihre Kinder, ne?
Ja, genau, das gibt's auch. aber hauptsächlich ist ja wichtig beim Berliner Modell, dass es eine Bezugserzieherin gibt, dass das Kind halt nicht sozusagen einfach an der Tür abgegeben wurde. Also ich zum Beispiel bin noch damals an der Tür einfach abgegeben worden. Für mich gab's keine Eingewöhnung. Und wir haben relativ lange, wir haben fast 5 Wochen gebraucht, im Gegensatz zu anderen Kindern. Er war aber auch sehr jung und ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen geht er freudestrahlend in die Kita.
Ja, okay, also so ganz normal dann wahrscheinlich wie jedes andere Kind auch, würde ich sagen, dass es mal gute und schlechte Tage gibt. Das ist ja
also klar, ne,
also Standard. Ne?
Ja, aber das läuft sehr gut.
Und jetzt geht's auch schon zur Schule, oder wie?
Genau.
Okay, und da ist es vergleichbar? Ist er dann auch noch in einer offenen Ganztagsschule?
Das wissen wir noch nicht. Also wir sind jetzt angenommen worden, aber ich weiß noch nicht, welche OGS-Klasse wir bekommen. Ich warte ab.
Würdest du denn sagen, grundsätzlich dieses Ganztagssystem in Castrop-Rauxel ist schon relativ gut ausgebaut oder würdest du aus deiner Sicht jetzt sagen, da fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden noch das richtige Handling?
Also so viel ich jetzt mitbekommen habe, ist das in Ickern auf jeden Fall so, dass alle Ganztagsplätze oder Wünsche auch erfüllt worden konnten. Mhm. Also dementsprechend denke ich, ist das Angebot und Nachfrage passt dann auch ganz gut. Wir haben uns für die rhythmisierte Klasse entschieden. Ob ich die jetzt bekommen habe oder wir, weiß ich nicht.
Was bedeutet das?
Das heißt, dass die Kinder im Klassenverband in der Betreuung bleiben und nicht nachher, also nach 13 Uhr, nach dem Mittagessen dann in der OGS gemeinsam betreut werden, also klassenübergreifend, sondern sie bleiben in der Klasse Und die Lehrer oder Lehrerin hat dann auch gewisse Freiheiten, Schulstunden zu verschieben innerhalb des Tages, eine Pause einzulegen, wenn die Kinder nicht mehr können, weil die Kinder im Klassenverband den ganzen Tag bleiben.
Was ist aus deiner Sicht da der Vorteil, wenn ihr euch dafür entschieden habt?
Also ich empfinde es schon als sehr anstrengend teilweise, wenn Kinder lernen müssen, wenn man lernen muss, wenn die Zeit ist, wenn es einem vorgegeben wird.
Okay. Mhm.
Und das ist, finde ich, ja nicht grenzwertig, aber es ist schon anstrengender, als wenn das Kind mehr Freiheiten hat. Das haben wir ja auch. Also wir als Erwachsene haben ja viel mehr Freiheiten, wann wir lernen oder wann wir etwas erledigen.
Ich kann meinen Podcast aufnehmen, wann ich will, beziehungsweise wann Yvonne Bean Zeit für mich hat.
Genau, aber das haben Kinder halt nicht. Ne? Kinder sind halt in der Klasse, die haben einen vorgegebenen Stundenplan und ich glaube schon, dass dieses System Vorteile hat. Vielleicht nicht für jedes Kind, aber...
Mhm. Ja. Ich stelle mir auch vor, es ist eine kleine Gruppe und eine auch bekannte Gruppe, während in anderen Einrichtungen die OGS dann irgendwie schon die größere Gruppe ist. Ne? Da wird ja zum Teil dann auch jahrgangsstufenübergreifend quasi betreut, aber man kommt dann noch mit der 1A, 1B oder 1C in einen Topf gefühlt und hat dann einfach plötzlich 70 Leute um sich oder 60 statt, weiß ich nicht, 20, 25. Ne?
Ja.
Die man kennen muss, deren Namen man vielleicht nicht weiß, wo man sich dann eventuell unwohler fühlt. Lass uns doch nochmal vielleicht schauen, wie hast du denn dann gearbeitet? Also ich meine, was konkret machst du als ITlerin? Kannst du darauf noch näher eingehen oder ist das jetzt geheim?
Nein, das ist kein Geheimnis. Man findet mich auch sehr einfach. Ich bin sowas wie ein IT-Service-Manager. Mein genauer Beruf gerade heißt Customer Care Manager. Ich betreue Großkunden über das ganze Produkt, über den ganzen Lifecycle vom Produkt. Also ich begleite den Sales, den Vertrieb beim technischen Vorcall, dann bis der Kunde halt produktiv ist, dann wichtige Enterprise Key Accounts halt über den kompletten Lifecycle und meistens, also bis sie hier komplett ongeboardet sind und dann auch bei uns bleiben. Auch da betreue ich dann die Kunden weiter, überprüfe Tickets, SLAs, alles was so.
Super viele Fachbegriffe und technische Begriffe, krass, und auch englische und so, aber ist in Österreich auch das.
Genau, die Firma ist theoretisch in Österreich, aber wir sind international, global. Also Firmensprache ist Englisch.
Okay.
Viele Kunden wollen trotzdem deutschsprachigen
Betreuung,
ja.
Support würde man jetzt heute dann vielleicht sagen. Aber ist das denn dann viel mit Calls oder alles auch über Teams oder in Chats oder wie kontaktet ihr euch? Weil letztlich frage ich mich ja, wie kann man remote gut arbeiten, wenn da so ein Einjähriger dann rumhampelt? Muss man
war ja die meiste Zeit auch betreut in der Zeit, wo ich dann gearbeitet habe. Also und die Randzeiten haben wir uns dann als Paar oft auch dann aufgeteilt. Ne? Also wir haben zum Beispiel in der Firma Kernarbeitszeiten von 10 bis 14 Uhr.
Mhm.
Also in den Zeiten legen wir die meisten Meetings und dementsprechend diese Zeiten hatte ich ja immer abgedeckt. Und
so, das heißt also, die Gunst war dann, du konntest zum Teil auch um 22 Uhr oder um 20 Uhr noch wieder den Rechner hochfahren und schon nochmal was vorbereiten für den nächsten Tag oder so. Und da ist man dann relativ frei in der Zeiteinteilung. Gut, dieses Glück haben natürlich
nicht
alle.
Nein, ich bin sehr privilegiert, ja.
Genau, hast du auch explizit genannt und gesagt, andere müssen einfach von 9 bis 17 Uhr auf der Matte stehen und dann gucken, wie sie den Rest ihres Tages managen. Das macht es dann natürlich viel, viel anstrengender für manch einen. Würdest du denn sagen, dass deine Karriere in Anführungsstrichen, ich weiß nicht, ob du das als Karriere bezeichnest, aber dein Beruf dann unter der Mutterwerdungs- und Sei-Phase irgendwie gelitten hat?
Also ich habe während des ersten Jahres habe ich meinen Job gewechselt, habe da also auch einige Vorstellungsgespräche gehabt und habe mich ja dann auch explizit für diese Firma entschieden, weil die sehr familienfreundlich war, weil die beiden Geschäftsführer Familienmenschen waren und auch da Rücksicht genommen haben. Wie gesagt, das war für mich sehr privilegiert, die Situation. Also ich habe aber auch in Interviews halt immer wieder solche Fragen bekommen, wo denn mein Kind betreut wird, während ich arbeite. Und ja, solche Firmen habe ich dann einfach aussortiert, weil das Kind hat einen Vater und dieser Vater wurde garantiert nicht ein einziges Mal gefragt, wo sein Kind oder wie sein Kind betreut wird in der Phase. Also habe ich diese Firmen einfach von vornherein aussortiert.
Also siehst du das tatsächlich auch, so konträr manche Ansicht vielleicht von dir auch ist, gar nicht so konträr in einigen Teilen, was Frau Fendt erzählt hat?
Nein, es ist super schwer, als Frau Vollzeit arbeiten zu gehen. Nur mir hat halt die Einordnung gefehlt, dass wenn eine Frau das unbedingt will, es auch schafft. Und da bin ich jetzt nicht so ganz ihrer Meinung, weil ich finde halt, die Gesellschaft müsste da mehr tun.
Inwiefern, was kann denn die Gesellschaft tun, außer vielleicht die Schranken im Kopf oder die Scheuklappen vor den Augen mal wegzunehmen und zu sagen, ey, auch dieses Lebensmodell hat eine Berechtigung und muss genauso gewertschätzt werden eigentlich wie das Modell, ich bleibe erstmal 3 Jahre zu Hause.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind beide Modelle, sollten ja gleichwertig gehandelt werden. Also wenn eine Frau oder ein Mann, ein Vater auch 3 Jahre zu Hause bleiben möchte, dann sollte er das auch tun können, ohne von seinem Chef einen blöden Spruch kassiert zu bekommen. Also das
Weichei.
Ist ja auch,
mhm.
Ja, keine Ahnung, der steht unter dem Pantoffel, keine Ahnung, was Männer dann in den Phasen dann hören. Aber ich glaube, in meinem ganzen Bekanntenkreis kenne ich 2 Männer, die Elternzeit mehr als diese 2 Monate genommen haben. Und
wie wurden die behandelt? Wenn, weiß nicht, hast du mit denen
also
mal darüber
einem,
gesprochen?
Also bei einem, da war es auch so, dass der in der vorherigen Firma der Chef sehr familienfreundlich war und das auch komplett unterstützt hat. Mhm. Ja.
Ist ja vielleicht auch für die Kinder schön, ne? Also und hilfreich, wenn die auch
klar.
In Nähe des Vaters aufwachsen und
ja,
nicht wie
so,
früher.
Ja, so mehr Bezugspersonen, desto besser für Kinder, ja.
Ich glaube auch, ne? Und wenn man sich das aufteilt, hat das, glaube ich, viele Vorteile. Allerdings natürlich vielleicht eben für die berufliche Karriere in manchem Unternehmen nicht, wo es dann heißt, wenn du nicht Vollzeit hier bist, kriegst du auch nur die Hälfte mit und dann kannst du auch hier nichts werden oder so. Da sagt
genau,
spricht
aber,
so wahrscheinlich keiner aus, aber ja, vielleicht ist es dann latent doch so ein bisschen so.
Ja, wird auch so sein, ne? Also Führung in Teilzeit ist ja immer noch ein großes Problem oder in Deutschland wird ja selten umgesetzt. Ja, aber da müssten dann, finde ich, wie gesagt, das ist ja mein Kritikpunkt, das können nicht nur Frauen ändern, auch Männer müssten das ändern. Männer müssten dann mehr Elternzeit nehmen, sich dafür stärker einsetzen, dass das gleichberechtigt geht.
Jetzt würde ich ja fast die These mal hier reinwerfen, politisch ist dafür letztlich ja der Weg geebnet worden durch die Einführung von Elterngeld und auch diese Vätermonate zumindest mal. Man kann das ja letztlich paritätisch auch verteilen oder man kann auch sagen, nur der Vater nimmt die Elternzeit.
Ja.
Diese Möglichkeit ist gegeben. Was fehlt, ist jetzt im Prinzip eigentlich Zeit, damit die Gesellschaft das als Selbstverständlichkeit annimmt.
Genau.
Und dafür braucht es vielleicht eine Generation, damit das so normal ist, wie ihr euch das jetzt wünscht, oder?
Also ich wünsche es mir hauptsächlich also für die nächste Generation, für die Frauen, die jetzt Anfang 20 sind, für die wünsche ich es mir. Also ich bin mit der Sache durch, also und ich bin, wie gesagt, sehr privilegiert und ich wünsche es mir einfach für alle Frauen, die jetzt halt mit Anfang 20 in die Familienplanung irgendwann steigen und dass sie dann frei entscheiden können, ob sie ihre Karriere weitersetzen oder ob der Mann dann, dass das einfach gleichberechtigt ist und nicht immer wieder diese Sprüche kommen wie, mein Mann verdient mehr, ich bleib lieber zu Hause. Das ist ja ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt. Das ist ja nicht nur diese 3 Jahre Elternzeit, die man dann vielleicht zu Hause verbringt, sondern auch die Rentenansprüche. Das ist der Karriereknick, den man hat. Das ist finanzielle Abhängigkeit. Es gibt ja genug Zahlen, die belegen, dass wenn Frauen die 3 Jahre oder länger zu Hause bleiben, dass sie das nicht mehr aufholen oder in den seltensten Fällen halt aufholen. Und das sollte halt einfach nicht sein.
Lass uns doch den Schwenk mal machen. Vielen Dank erstmal für dieses, finde ich, eindeutige Statement, dass ich so auch durchaus nachvollziehen kann und auch gut finde und unterstütze. Lass uns doch nochmal über dein Ankommen in Castrop-Rauxel sprechen. Du hast mir gesagt, du bist zugezogen, genau, erst vom Niederrhein, dann über Westerfilde, da würde ich ja schon fast sagen, das ist ja schon halb Frohlinde, genau. Vielleicht aber auch nicht, nach Castrop-Rauxel vor 2,5 Jahren. Wie waren da so die Schritte? Hat man in Westerfilde schon Castrop-Rauxel Atmosphäre und Vibes gespürt oder warst du da eigentlich Dortmunderin?
Also ich bin ja, wie gesagt, Anfang 2000 nach Dortmund gezogen, habe erst im Kreuzviertel gewohnt, okay. Bin dann irgendwann raus an die Grenze, an Westerfilde gezogen. Ich hatte meinen kompletten Lebensmittelpunkt in Dortmund, komplett. Mhm. Ich hatte mit Castrop eigentlich gar nichts zu tun. Also ich habe während meines Studiums mal, als ich in Bochum gewohnt habe, mal für Stolzenhof gekellnert. Und da war ich mal in Castrop.
Hier am Stadtmittelpunkt,
ja, genau.
In der Forum Gastronomie.
Ja, genau. Und ich habe, als ich damals nach Bochum gezogen bin, auch eine Frau kennengelernt, die in Castrop gewohnt hat. Und aber das waren meine ganzen Berührungspunkte mit Castrop-Rauxel. Ja.
Und jetzt ergab sich die Möglichkeit, Neubaugebiet in Ickern, Bärenbruchviertel, entwickelt von der Dorniden-Gruppe, also genau. Im Prinzip, ich sag mal, nicht böse gemeint, aber Häuser von der Stange, also da sieht jedes Haus etwa ähnlich zu dem nächsten aus. Es gibt auch ein paar sehr individuelle Entwürfe dort, aber nur sehr wenige. Und da habt ihr euch entschieden, da gehen wir hin.
Genau, wir haben also die Wohnung, die wir hatten in Westerfilde, die wurde irgendwann also auch zu klein. Die war auch nicht ausgelegt als für eine Familie. Und mein Lebensgefährte wollte unbedingt einen Garten. Also haben wir ein Haus gesucht und haben in Dortmund also nichts Passendes gefunden. Und dann sind wir irgendwann auf das Dornidenviertel oder das Bärenbruchviertel gestoßen und haben uns gedacht, ach komm, ey, die 300 Meter sozusagen von der Grenze, das ist jetzt auch kein Problem. Und in dem Moment, wo wir dann damals unterschrieben haben, das war ja auch schon 1,5 Jahre vor Bezug, haben wir dann angefangen, unseren Lebensmittelpunkt Richtung Castrop zu verschieben schon.
Was waren dann die ersten Berührungspunkte? Einkaufen bei Globus? Ach nee, damals nee, noch Globus. Real, oder?
Ja, Globus war, glaube ich, gerade zu, ne? Oder
Castrop kocht über oder Ickerner Familienfest oder was habt ihr dann alles gemacht, um hier reinzufühlen in die Stadt?
Zuerst habe ich mein Sohn an der Musikschule Dur Moll angemeldet. Ja, da geht er ja auch hin, seit er 1,5 ist, also auch schon seit einiger Zeit. Und ja, dann habe ich mich bei der Energiegenossenschaft gemeldet, die sich gerade damals gegründet hat, bin dort Mitglied geworden und ja, und dann haben wir halt angefangen, so mal hier Restaurants auszuprobieren und die Taufe unseres Sohnes zum Beispiel haben wir im Parkbad Süd gefeiert und sowas halt, also so nach und nach sind wir dann rüber.
Was hat dich am meisten angesprochen oder wo hast du gedacht, oh Gott, das müssten wir uns eigentlich nochmal überlegen mit dem Hausbau?
Also der Hausbau per se war eine große Anstrengung, aber in Castrop fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Also ist eine schöne Größe, ich glaube 72.000 Einwohner, ja, hat eigentlich alles, was man so braucht. Auch Ickern ist ganz gut gelegen. Man hat dort Ärzte, alles, was man, ja, zum Einkaufen, ne, ein Aldi, ein Edeka, also alles fußläufig auch im Notfall zu erreichen. Und wir sind immer noch schnell in Dortmund, also.
Würdest du denn sagen, Castrop-Rauxler können auch neu zugezogene annehmen und aufnehmen oder ist das eine Community, vielleicht gerade in einem relativ speziellen Umfeld in Ickern, wo man sehr auch heimatverbunden und ich sag mal Ickern-stolz ist, nicht jeder, aber vielleicht doch ein bisschen, kommt man da als Außenstehende gar nicht rein?
Ja, da sind wir ja bei einem schönen Thema, bei Integration, das muss von beiden Seiten kommen und ja, also wir geben uns schon Mühe. Also wir versuchen hier schon irgendwie Anschluss zu finden, nicht nur durch die Nachbarschaft, weil die Nachbarschaft ja sehr gemischt ist. Viele aus Herne, Bochum, Dortmund, also die direkte Nachbarschaft. Aber dadurch, dass wir hier ja unser Kind halt haben und damit auch in Sportvereine sind, versuchen wir uns da auch zu engagieren, von Kuchenbacken über, keine Ahnung, ja, dann auch. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Auch da habe ich meinen Ortsverein gewechselt und bin hier rübergekommen.
Sag mal, in welche Partei?
Ich bin bei der SPD. Mhm. Seit 2005. Ja.
Okay.
Ja, Aber ich bin nicht in Ickern, ich bin in Deininghausen im Ortsverein.
Ach so, warum?
Ich wurde dazu geordnet. Ich weiß nicht genau, wo die Grenze
ist. Naja, Berenburg-Viertel ist ja auch sehr nah dran, praktisch über den Deininghauser Weg, wenn die Bahnschranke da mal offen ist.
Ja, kann man ja rumherum fahren.
Und also in Deininghausen im Ortsverein, hast du jetzt gesagt, bist du gut aufgenommen worden.
Ja, okay. Super gut. Also gefällt mir richtig gut. Auch Deininghausen kannten wir schon vorher so ein bisschen durch Hofmenken. Da waren wir schon ein paar Mal vorher. Spargelfeste und alles Mögliche da, ja. Also ich fühle mich hier ganz wohl.
Genau, ganz wohl ist so Note 3 plus, würde ich dann sagen.
Ah, ne? Eine 2 minus.
Euphorisch bist du jetzt auch nicht, aber okay. Letztlich habe ich aber auch wahrgenommen, also ihr wärt schon eigentlich gerne in Dortmund geblieben, aber da war nichts verfügbar oder alles zu teuer oder was führt einen dann nach Castrop-Rauxel?
Also eigentlich wollten wir nach Dormagen ziehen, also ins Rheinland. Okay. Yeah. Aber da haben wir...
Bayerland.
Genau. Auch aus wegen Bayergründen sozusagen. Okay. Aber dort haben wir leider gar nichts gefunden und auch die Größe der Städte gefiel meinem Partner nicht so. Die sind ja alle nicht so groß.
Ja.
Also Köln klar, aber alles drumherum ist...
ländlich eher.
Sehr ländlich. Das hat ihn abgeschreckt und... ja, Castrop ist halt ein sehr guter Kompromiss gewesen. Wie gesagt, eine stattliche Größe, nicht zu groß. Und ich glaube auch für Kinder ganz angenehm. Also ich bin selber in einer Kleinstadt groß geworden mit 30.000 Einwohnern. Ja, also...
Was müsste denn Castrop-Rauxel anders machen? Ich meine, du hast ja dann auch ein bisschen den Blick von draußen. Wo stünde denn noch die Möglichkeit, die Stadt noch besser zu machen?
Das ist jetzt aber sehr provokativ.
Eine große Frage, vielleicht schwierig, was man sich alles wünschen könnte, aber man muss ja auch realistisch bleiben. Also ich finde ja, die Stärke von Castrop-Rauxel ist eben auch, dass die Nähe zu Dortmund, Bochum, Recklinghausen und so weiter besteht. Ja, man schnell mal in, weiß ich nicht, Oberhausen im Gasometer oder in Schwimmbädern. Ja. Man kann sich 5 Spaßbäder, Freizeitbäder rundum aussuchen, die alle innerhalb von einer halben Stunde erreichbar sind, so... die große Stärke und auch Konzerthäuser, Theater, die große Stärke von Castrop-Rauxel ist im Prinzip auch, dass man schnell woanders ist.
Ja, also das ist ja auch das, was ich im Ruhrgebiet an sich ja mag. Also deswegen lebe ich ja auch ganz gerne hier. Und ja, also ich mag einfach Castrop, weil es auch eine schöne Mischung ist. Also ich mag die verschiedenen Kulturen hier. Ich mag diesen Geschichtsbezug zur Kohle noch. Gerade hier so den Ehrenpark finde ich toll und ich glaube, ich spreche die Agora immer falsch aus. Ich glaube, das spricht man schneller aus.
Agora.
Agora, genau.
Weil es eine griechische Gemeinde ist, die da zu Hause ist und die das letztlich auch so genannt hat.
Genau,
ne?
Und ich habe am Anfang immer Ehren gesagt und das heißt Erin, weil das die Iren sind, ne? Das kommt, ja.
Genau.
Ja, muss ich mich noch anpassen.
Macht ja nichts. Wir lernen ja auch manchmal dazu hier im Podcast, wie ich heute lerne.
Das ist, finde ich, toll. Ich mag das. Mhm. Und man sieht es ja auch noch viel hier. Also gerade, dass die griechische Gemeinde relativ groß ist. Ja, also ich mag das. Ich mag das Ruhrgebiet.
Also, wir haben gesprochen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, über Karriere und frühzeitige Rückkehr in den Job. Wir haben gesprochen über das Leben in Castrop-Rauxel, speziell in Ickern. Und ich fand es super unterhaltsam, auch wenn wir manchmal ein bisschen ausgeschweift sind an verschiedenen Rändern. Ich danke dir, Yvonne, ganz herzlich, gerne, dass du dich bei uns gemeldet hast. Und damit geht auch eine Einladung an alle anderen Hörer. Wenn ihr regelmäßige Podcast-Hörer seid oder auch nur einmal in eine Episode reingestolpert seid, dann solltet ihr unbedingt unsere Mailadresse kennen oder anderweitig über uns diskutieren gerne auch. Wenn wir Glück haben, finden wir es dann. Am besten ist, ihr schreibt Mails an podcast@ruhrnachrichten.de. Also Podcast schreiben wir ja mit P-O-T-T-C-A-S und dann @ruhrnachrichten.de. Da erreicht ihr mich und unser Team, also auch meinen Kollegen Teve, der diese Woche Urlaub hat. Schreibt uns, wenn euch was gefällt, worüber wir mal sprechen sollten oder ganz konkret, wenn euch Aussagen unserer Gäste oder auch unserer eigenen Person vielleicht nicht gefallen haben. Und dann könnte es sein, dass ihr auch bald bei uns zu Gast seid in den heiligen Hallen bei den Ruhrnachrichten. Und damit verabschieden wir uns für diese Spezialepisode und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Tobias Weckenbrock. Glück auf.
Podcast, das Spezial.